Let's go!
Die Zukunft beginnt auf der Moor24, Home of Mobility.
Am 13. und 14. November in Berlin.
Online oder live dabei sein, bewirb dich jetzt für deinen Slot vor Ort auf mobile.de/moor.
Alles, was du wissen musst, findest du in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Moor-Podcasts. Heute dreht sich alles um die Elektromobilität, denn im Moment kann man nicht genug darüber sprechen. Zu Gast haben wir heute den Steve Dumke. Herzlich willkommen, Steve.
Hallo.
Ich freue mich riesig, dass du da bist. Du bist im Autohandel tätig, genauer gesagt bei CSB Schimmel. Ihr seid in Berlin und Brandenburg aktiv, Markenhändler für Mitsubishi und Hyundai. Und du hast einen YouTube-Kanal mit dem sehr einprägsamen Namen IGEMBB.
Nein. Nee, nicht mehr.
Aber du hast einen YouTube-Kanal, da sind über 1000 Videos drauf. Es geht ganz viel um Elektromobilität und über 25.000, 27.000 Abonnenten, glaube ich, sind das.
Richtig, der Kanal IGEMBB entstand ursprünglich mal aus der sehr einfach oder sehr einprägsam zu merkenden Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg.
Aha.
Und heutzutage heißt er aber mittlerweile Steve und Julian. Ich denke mal, das kann man sich recht einfach merken. Und unser Hauptaugenmerk ist E-Mobilität, Energiewende, Nachhaltigkeit, Verkehrswende, alles, was damit zusammenhängt.
Das heißt, du hast dein Herz an die Elektromobilität verloren und das wurde dieses Jahr gewürdigt. Du bist nämlich Preisträger der Goldenen Batterie. Das ist eine Auszeichnung für den besten Elektroautohändler Deutschlands für die Kategorie Markenhandel. Und da hast du dieses Jahr gewonnen, da haben wir uns auch kennengelernt. Und nochmal herzlichen Glückwunsch. Also ich finde das natürlich ganz, ganz toll.
Ja, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Und ich bin natürlich immer noch so, obwohl es jetzt schon ein bisschen her ist, immer noch so ein bisschen in so einem Traum unterwegs, weil man macht halt einfach seine Arbeit und auf einmal steht da jemand vor dir und überreicht dir so einen Preis, der von Kunden nominiert und von Mobile dann vergeben ist. Das ist natürlich schon was Besonderes, dann für ganz Deutschland der Beste zu sein.
Und das hast du dir verdient und erst recht, finde ich, durch die Geschichte, dass du von einem Kunden vorgeschlagen wurdest und gar nichts davon wusstest. Wie kam es denn dazu?
Ja, wenn ich das wüsste. Ich habe
Irgendwas hast du richtig gemacht.
Wahrscheinlich. Also ich habe natürlich im Nachgang dann den Kunden auch dafür gedankt. Und er teilte mir mit, dass er einfach so begeistert war, dass er durch viele Autohäuser ging. Und einfach, ja, so die richtige Beratung war einfach irgendwie nicht so dabei. Er fühlte sich nicht wirklich abgeholt. Und bei mir war das ganz im Gegenteil. Da war das so. Und er kam sogar aus Bayern. Das heißt also, das Ganze lief nur übers Telefon.
Ach so.
Und das ist ja dann nochmal umso schwerer. Aber er fühlte sich einfach wohl bei mir. Er fühlte sich einfach abgeholt. Er fühlte sich einfach ordentlich beraten und das wollte er entsprechend würdigen, als er euren Aufruf gesehen hat. Ja.
Richtig toll. Champions League sozusagen der E-Auto-Beratung gemeistert und dann auch von unserer Expertenjury noch ausgewählt, weil da waren ja auch viele andere richtig tolle Beiträge dabei. Das kann ich erzählen, denn ich habe sie gesehen. Und deshalb ist das wirklich eine große Leistung und wir freuen uns riesig über diesen Preis, weil uns das Thema auch am Herzen liegt, so wie dir. Und jetzt möchte ich doch mal wissen, wie hat sich dein Leben verändert, seitdem du Preisträger der Goldenen Batterie bist?
Also im ersten Augenblick hat sich natürlich mein persönliches Leben nicht verändert, aber ich merke es natürlich doch deutlich im Alltag, dass mich der ein oder andere Kunde darauf anspricht, dass er das online gesehen hat,
cool.
Respektive sieht er den Pokal hinter mir, der steht natürlich prominent an meinem Arbeitsplatz. Man ist natürlich, wie gesagt, stolz drauf und entsprechend ja, wird man dann schon das ein oder andere Mal darauf angesprochen und es kommen auch Leute gezielt aufgrund der Goldenen Batterie zu mir ins Autohaus und wissen das oder haben dann natürlich die Hoffnung, dass sie dort eben entsprechend eine gute Beratung bekommen.
Das heißt, wir haben dir tatsächlich ein bisschen dabei geholfen, noch mehr Kunden für die Elektromobilität in dein Autohaus zu ziehen, in euer Autohaus zu ziehen. Das freut mich. Also das freut mich sowohl für die Kunden, die da eine gute Beratung bekommen, als natürlich auch für dich. Richtig cool. Das heißt, wir müssen weitermachen. Genau, aber jetzt sprechen wir mal über das Thema Elektromobilität in Deutschland. Das ist ja gerade kein leichtes Thema. Die Situation ist schwierig. Ich habe mir hier so ein paar Zahlen mitgebracht. Wir haben diese 15 Millionen Zielzahl für 2030. 15 Millionen E-Autos soll es da auf den deutschen Straßen geben. Wir sind bei 1,4 Millionen. Das ist ein weiter Weg und die meisten Experten sagen, die 15 Millionen werden wohl nicht zu schaffen sein. Ich habe aus dem neuen MQ-Report erfahren, dass die Zahl der Neuzulassungen oder der Anteil der Neuzulassungen bei E-Autos in Deutschland 12,5% beträgt. Das ist Schlusslicht in Europa und auch deutlich geringer, als es im letzten Jahr der Fall war. Da waren es über 18%. In einem Wachstumsmarkt sind wir gefallen. Und immer wieder kommt auch bei uns auch die Diskussion über das Verbrenner aus hoch. Also es ist einfach eine richtig schwierige Situation. Wie schätzt du das ein?
Also 50% weniger beim Wachstum in einem Wachstumsmarkt ist natürlich verheerend. Und da gehen bei einigen im Markt natürlich die Alarmglocken an. Wir spüren es natürlich auch ganz deutlich seit Anfang des Jahres. Dazu haben viele Faktoren geführt. Und ich denke, diese Faktoren sind größtenteils wirklich hausgemacht. Denn schauen wir auf die anderen europäischen Länder, dann sehen wir da, auch teilweise vielleicht wirtschaftlich bedingt ein leicht schwächeres Wachstum, aber wir sehen ein stetes Wachstum. Und wir sehen da nicht so einen Einbruch wie in Deutschland.
Was muss denn aus deiner Sicht passieren, damit die EV-Kurve, die E-Mobilitätskurve wieder nach oben zeigt?
Naja, dafür nehmen wir mal das Unwort 2024. Mein persönliches ist Technologieoffenheit. Ich finde, wir brauchen keine Technologieoffenheit, sondern wir brauchen eine Technologieklarheit. Denn sowohl für Investoren als auch für die Endverbraucher ist es natürlich wichtig zu wissen, was ist die Antriebsform der Zukunft. Und die Welt hat entschieden, wir schauen in alle möglichen Länder, wir schauen in die größten Automobilmärkte, Indien, China und Co., USA, alle gehen den elektrischen Weg, alle bauen auf diesen Zug auf sozusagen. Ja, alle richten sich aus. Es werden Milliarden und Abermilliarden in diese Technologie investiert, um sozusagen ganz vorne mitspielen zu können. Ja, und wir Deutschen, wir lehnen uns zurück und sagen, naja, wir warten mal noch ab. Wir bleiben da mal technologieoffen und gucken und vielleicht kriegen wir ja noch mal irgendwelche E-Fuels.
Ja, das ist ein richtig guter Punkt. Das heißt, vieles, was gerade die E-Mobilität betrifft, beziehungsweise den Verlauf und in Deutschland, liegt jetzt nicht direkt in unserer Hand. Aber trotzdem, wir sind ja in dem Feld tätig. Also wir auf mobile.de-Seite versuchen ganz viel Transparenz in den Markt zu bringen und aufzuklären in alle Richtungen. Was kannst du machen? Was machst du im Handel? Was sind deine Schritte?
Also ich versuche es dem Kunden natürlich mit einer so einfach wie möglich mit einer Bildsprache irgendwo beizubringen, denn die größte Herausforderung ist, wir alle sind, keine Ahnung, 40 Jahre, 50 Jahre mit Verbrennern groß geworden. Sie haben uns unser Leben lang begleitet. Und wenn es nur war, dass wir Papa beobachtet haben, wie er einen Ölwechsel oder sonst irgendetwas gemacht hat. Und jetzt gehen wir ins Autohaus und dann erwarten wir, dass wir das gleiche Know-how bei Elektrofahrzeugen haben, wenn wir rausgehen nach 40 Minuten. Und das kann halt eben nicht so richtig funktionieren. Wir müssen halt eben auch offen sein. Wir müssen wissen, dass es jetzt nicht mehr um Oktan und irgendwelche Ölsorten geht, sondern es geht jetzt halt eben um Kilowatt, um Ampere. Und da versuche ich dem Kunden halt immer so einfach wie möglich das Ganze zu erklären. Wir haben hier so ein schönes Glas Wasser vor uns und das ist mein Lieblingsbeispiel, wenn man einen Akku lädt, dann ist das Glas Wasser, was hier vor uns steht, mein Lieblingsbeispiel, weil beim Glas Wasser ist es genauso. Wenn du ein Glas eingießt, dann gießt du am Anfang schnell und je voller das Glas ist, desto langsamer gießt du. Hm. Und genau das ist auch der Effekt, den du hast, wenn du einen E-Auto-Akku lädst. Und das ist der Grund, warum man auf einer langen Strecke nur bis 80% lädt. Ah. Weil es da drüber, über 80% wird das Laden so langsam, dass man sagt, es macht mehr Sinn, lieber 3x bis 80% zu laden, als nur 2x bis 100%. Ja. Und du bist am Ende immer noch schneller.
Also das ist jetzt mal ein richtig tolles Bild, das habe ich jetzt auch verstanden. Super, habe ich schon was gelernt. Und genau, das Thema ist ja Sicherheit beim Kauf geben, Sicherheit in dem Prozess geben. Und das ist halt eine ganz andere Nummer. Es sieht zwar aus wie ein Auto, aber da ist so vieles anders als das, was wir sozusagen bei unseren herkömmlichen Autos kennen. Und wir haben auch verschiedene Studien gewälzt und haben zum Beispiel herausgefunden, dass die Dauer, bis sich ein Käufer entscheidet für ein Elektroauto, die sogenannte Customer Journey, ist fast doppelt so lang mit, ich glaube, 79 Tagen im Vergleich zu 43 Tagen bei einem Elektroauto. Und das ist ja nicht ohne Grund. Also es ist ja auch, ein Kollege hatte das mal zu mir gesagt, das ist das erste Auto, was er gekauft hat, das Elektroauto, wo er nicht seinen Vater fragen konnte, was der davon hält und was seine Ratschläge sind. Das heißt, wir haben ja auch im Umkreis zumindest noch sehr viel weniger Sicherheit und Ratschläge. Und da kommt aber der Autohandel ins Spiel, glaube ich. Und eure Beratung.
Da kommt natürlich auf jeden Fall der Autohandel ins Spiel. Viele informieren sich ja mittlerweile aber auch über die sozialen Medien. Das heißt also über diverse Foren, Gruppen bei Facebook oder auch YouTube ist natürlich eben auch ein ganz großer Punkt. Und wichtig ist, dass man halt eben Vertrauen schafft, dass man dem Kunden halt eben auch zeigt, dass man seine Sorgen ernst nimmt und dass man darauf eine Antwort hat. Weil nichts ist schlimmer, als wenn der ins Autohaus kommt und sagt, ja, wie ist denn das mit der Haltbarkeit der Akkus? Mhm. Und man sagt, ja, also eigentlich, also der Hersteller hat uns gesagt, ja, die halten. Ja? Also da finde ich es halt eben umso wichtiger, dass man so wie bei Mobile halt eben entsprechend Batteriezertifikate auch anbietet. Einige Hersteller machen das ja schon bei euch, unter anderem Hyundai, mit denen wir ja zusammenarbeiten. Und das bringt natürlich einen ganz großen Punkt. Das merken wir auch, wenn die Kunden zu uns kommen. Bestes Beispiel, ich habe gestern erst einen gebrauchten Hyundai Ioniq 5 verkauft und der Kunde hat ganz klipp und klar gesagt, er hätte ganz gerne auch das Batteriezertifikat. Er möchte das bei Auslieferung mit dazu haben, damit er weiß, bei welcher Gesundheit eben das Fahrzeug dann ist, der Akku, dass halt einfach auf Nummer sicher gehen kann.
Ja. Das ist ja super, dass das jetzt auch schon nachgefragt wird, weil das Wissen um die Batteriezertifikate ist ja noch gar nicht so groß. Ne? Aber wenn man sich dann damit beschäftigt, ist das eben gerade bei den Gebrauchten einfach, glaube ich, ganz wichtiges Verkaufsargument, ne?
Absolut wichtiges Verkaufsargument und auch ganz einfach zu machen in einem Verkaufsgespräch. Hier vor mir liegt mein iPhone und die Smartphones machen das ja uns auch mittlerweile vor. Man kann ja mittlerweile auch ein intelligentes Laden einstellen. Mein iPhone ist zum Beispiel so eingestellt, dass es immer nur bis 80% lädt. Das ist jetzt 1,5 Jahre alt. Und was hat es für eine Akkugesundheit?
99%.
100%.
Oh, okay.
Und das ist, Wahnsinn. Wenn man, es ist für mich als, ich sage mal in Anführungszeichen, Mikroinfluencer ein bisschen schwer, nur mit 80% über den Tag auszukommen.
Stimmt.
Ich muss immer schon zwischenladen. Aber wenn man sich da stringent dran hält, dann kann man dem Kunden darüber zeigen, schau mal, was das ausmachen kann. Ja.
Sehr interessant. Also du hast ja ganz viele praktische Beispiele und die braucht es ja auch, denn man lebt ja mit so einem Auto zusammen. Es ist ja ein Familienmitglied und wie bei allen Familienmitgliedern muss man die Besonderheiten gut kennen und wie man sie so angeht und pflegt. Und das finde ich richtig toll. Ich habe schon wieder ganz viel gelernt von dir, Steve.
Das freut mich und ich hoffe auch alle Zuhörer hier.
Bestimmt. Und bestimmt kommen jetzt demnächst die Kunden zu dir und erklären dir das mit dem Wasserglas. Wissen Sie, Herr Dunke. Das kann doch passieren und das wäre ja gar nicht so schlecht, weil das würde bedeuten, dass tatsächlich Konversation stattfindet und dass das Zutrauen wächst. Und das ist ja das, was wir auch erreichen wollen. Und Eine vielleicht etwas ketzerische Frage. Nichtsdestotrotz, wir träumen ja hier von einer schöneren Welt, aber noch ist die nicht da und noch ist die Situation in Deutschland mit der Elektromobilität schwierig, für den Handel schwierig, gerade was die Gebrauchtwagen betrifft, super schwierig. Kann man denn im Moment eigentlich Geld verdienen mit E-Autos?
Schwierig als Händler, muss man ganz klar sagen. Auch viele Kunden, die jetzt halt eben ihr E-Auto vielleicht verkaufen wollen, weil es einfach eine gewisse Kilometerzahl, ein gewisses Alter erreicht hat oder weil halt eben das Folgefahrzeug, das perfekte gerade da ist, beißen da gerade in den sauren Apfel, weil halt eben die Restwerte gerade relativ niedrig sind. Aber für den Endkunden ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, um ein gebrauchtes E-Auto zu kaufen. Denn die Preise sind ja im Keller.
Ja.
Wir merken jetzt langsam, die ganze Situation entspannt sich wieder, es normalisiert sich jetzt, es kommt wieder langsam Schwung in den Markt und ich glaube, jetzt werden auch langsam wieder sich die Preise normalisieren. Das heißt also, wer über ein gebrauchtes E-Auto nachdenkt, der sollte jetzt zuschlagen. Und für Händler lässt sich damit Geld verdienen. Naja, mit einem Auto, was man vielleicht vor einem Jahr angekauft hat, ist unwahrscheinlich, dass ein Auto so lange auf dem Hof steht und man jetzt das verkaufen möchte, schwierig. Aber mit allem, was man auch jetzt ankauft, kann man ganz normal Geld verdienen. Mhm. Man muss halt eben nur berücksichtigen, dass man halt eben jetzt zu deutlich niedrigeren Preisen einkauft.
Mhm. Das stimmt, aber das Gute an sich ist ja grundsätzlich, dass das Preisniveau nach unten geht, ist ja an sich auch trotzdem gut für den Markt, weil es dann natürlich für eine größere Zielgruppe auch erschwinglich wird oder wir auch viel stärker in so eine Gegend kommen, wo die Preisbereitschaft der Kunden auch da ist, eben in so eine neue Technologie zu investieren. Weil so. Das ist ja erstmal grundsätzlich auch wichtig, dass es da eben Schritte gibt. Oder das ist ja das, was jetzt gerade auch so passiert. Deshalb, da sehen wir eben auch, dass die Preise ganz stark gefallen sind. Wir sehen, bei den Neuwagen gab es riesen Rabatte und die Gebrauchten sind halt gesunken, massiv in den Preisen. Und das tut weh, aber vielleicht erschließt es ja auch eine größere Käuferschaft Stück für Stück.
Definitiv erschließt das eine größere Käuferschaft und auch wenn die Preise vielleicht sich wieder ein bisschen normalisieren, sich wieder ein bisschen steigen, sie werden natürlich nicht mehr das Niveau erreichen, was sie, ich sage jetzt mal, vor einem Jahr ungefähr hatten. Na, das muss man auch ganz klar sagen, denn durch Wegfall der Prämien, also des Umweltbonus und allen Unkenrufen zum Trotz, ich glaube nicht, dass es eine Abwrackprämie kommen wird. Da hält der Finanzminister schön den Hand auf dem Geldbeutel. Und da muss man ganz klar sagen, dadurch mussten die Hersteller natürlich reagieren, sie mussten die Preise senken. Und in dem Bereich, wo sich jetzt halt eben Neuwagen bewegen, da haben sich vor einem Jahr ungefähr noch die Gebrauchten bewegt.
Ja, das stimmt. Das heißt, im Moment ist es ein Markt, der jetzt gerade zumindest monetär nicht so viel Spaß macht, ist aber einer, wo man durchhalten muss, weil es ist ja trotzdem ein Zukunftsmarkt, oder?
Naja, was heißt nicht so viel Spaß macht? Also es funktioniert ja trotzdem, aber da sind wir halt eben wieder, was ich eingangs gesagt habe, bei der Technologiesicherheit. Ja? Mhm. Es ist halt eben, wir brauchen jetzt wirklich gerade auch im Handel, brauchen wir Sicherheit. Wir brauchen Sicherheit für die Kunden, dass die Kunden halt eben weiterhin kommen, weiterhin sich für diese Fahrzeuge interessieren. Es gibt nichts Toxischeres für den Handel, als dass du ein E-Auto, sage ich jetzt mal, ankaufst und es wird draußen eine gewisse Unsicherheit verbreitet und dieses Auto steht.
Ja.
Das kostet dich ja trotzdem Geld.
Das kostet Geld, ja. Das stimmt. Okay, Steve, du bist ja so toll in ganz schnell nachvollziehbaren Argumenten und Bildern. Was sagst du zu der größten Angst der Deutschen immer noch, der Reichweitenangst? Was sind da deine Antworten?
Meine Antworten sind da. Also ich habe eine Familie, die, keine Ahnung, haben so eine Pioniersblasen. Also die brauchen eh schneller eine Pause als das Auto. Und dann stört es mich überhaupt nicht, wenn ich dann auch mal 5 oder 10 Minuten nachlade. Das ist überhaupt kein Problem. die Reichweitenangst. Ich glaube, viel beschworen ist es einfach im Alltag. Die meisten fahren 30, 40 Kilometer. Brauchen, ist alles schon tausendmal erzählt worden. Brauchen wir gar nicht weiter großartig ausbreiten. Viel wichtiger ist, schnell fahren, schnell laden. Ja, ich fahre aktuell ein Fahrzeug mit einer 800 Volt Bordtechnik. Das heißt, also er braucht 15 bis 18 Minuten, bis er nachgeladen ist. Und dann nehme ich immer das Beispiel, jeder, der schon mal auf einer Raststätte war, auf Toilette gegangen ist und dann diesen wunderschönen 50 Cent oder ein Euro-Bon genau hat und den dann natürlich auch einlösen möchte, der weiß, du stehst an der Schlange, der vor dir weiß nicht, ob er eine Super-Ele oder einen Snickers nimmt. Ne? Da sind 15 Minuten relativ schnell rum. Also von daher brauche ich, glaube ich, das ist ein Thema, darüber rede ich einfach gar nicht mehr.
Und so ein bisschen mal frische Luft schnappen, kurz mal alle Gliedmaßen in die verschiedenen Himmelsrichtungen strecken, ist ja auch gesund.
Absolut. Und ich meine, für mich ist es wirklich so. Ne? Also wenn meine Familie irgendwie auf Toilette muss oder wenn ich halt lade, dann vertrittst du dir mal kurz die Beine. Und das ist überhaupt nicht verkehrt. Also wie gesagt, worüber reden wir? Also es wird ja so getan bei der Reichweitenangst, als würdest du automatisch einen Tag später in Italien ankommen. Die Realität sieht ja aber so aus, dass du eine Stunde später ankommst. Aber durch diese Stunde später bist du als Fahrer total entspannt, weil du immer wieder diese kurzen Pausen zwischendrin hattest. Und die sind wie Magie. Die sind wirklich, du steigst aus und du hast etwas. Also vorher ist der Papa ins Bett gefallen und Mama hat mit den Kiddies dann irgendwie schon mal die ersten Umgebungen vom Hotel erkundet. Jetzt kann Papa auch mitgehen, ja, weil er halt eben nicht völlig platt ist.
Das stimmt. Ich glaube auch tatsächlich, ein bisschen Entspannung kommt auch daher beim E-Auto, weil man keine so starke Geräuschkulisse hat. Ne? Also das ist ja einfach ein leises Auto. Und das macht, glaube ich, also so nur von persönlicher Erfahrung. Ich finde das entspannt auch.
Das stimmt. Ich meine, man mag sich nur mal also Autotester anschauen, die ein E-Auto testen. Die bemängeln ja dann schon so, ja, da sind Rauschgeräusche auf der Autobahn vom Seitenspiegel. Also was man da halt eben einfach so alles hört, ist schon irgendwo absurd. Ja? Also was hat man vorher halt gar nicht wahrgenommen, eben aufgrund der Motorengeräusche.
Okay, das war das Thema Reichweitenangst. Das zweite große Thema der Deutschen oder Angstthema der Deutschen sind die Kosten. Das heißt, wir haben schon drüber gesprochen, das ist jetzt, wird immer besser für die Konsumenten, jetzt einzusteigen, weil die Preise sich angleichen an die Benziner, an die äquivalenten Modelle, aber noch sind sie nicht da. Was ist denn da so deine Antwort?
Also wenn mich jemand fragt, ob ein E-Auto teurer ist als ein Verbrenner, dann sage ich immer, die Antwort ist ein ganz klares Jein. Der Hintergrund ist, natürlich ist der Anschaffungspreis oftmals erstmal höher. Ja, wenn wir jetzt vom reinen Kauf ausgehen. Beim Leasing sieht es schon wieder ein bisschen anders aus. Aber wir müssen ja immer so die sogenannten TCO-Kosten betrachten. Was denn TCO? TCO heißt Total Cost of Ownership. Das heißt also die gesamten Kosten, die das Fahrzeug erzeugt, in dessen Betrieb. Das heißt, dazu zählt Versicherung, Steuer, Reparatur, Wartung, aber auch der Kraftstoff. Und wenn ich das alles mit reinrechne, dann bin ich bei der Wartung deutlich günstiger. Viele E-Autos sind mittlerweile nur noch halb so oft zur Inspektion. Manche sind sogar wartungsfrei. Ob man das jetzt gut findet, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Dann der Bremsenverschleiß ist deutlich geringer. Mein erstes E-Auto, was ich 2017 gekauft habe, habe ich 2022 verkauft mit 118.000 Kilometern und waren immer noch die ersten Bremsen drauf.
Oh,
ja.
Wahnsinn.
Und die waren nicht weggegammelt, weil man muss halt immer auch ein bisschen pflegen. Aber das ist ein anderes Thema.
Machen wir nochmal einen Podcast
und
dazu.
Den Bremsen-Podcast. Genau. Also, wenn man all diese Punkte natürlich mit berücksichtigt, dann steht das E-Auto oftmals viel besser da. Wo es noch ein bisschen Handlungsbedarf braucht, ist halt eben bei sogenannten Laternenladern, wie ich einer bin. Das heißt also Menschen, die nicht zu Hause oder auf Arbeit laden können, sondern die rein auf öffentliche Ladeinfrastruktur angewiesen sind. Hier haben wir noch echt einen Nachholbedarf oder Regulierungsbedarf, könnte man sagen, bei den Ladekosten.
Stimmt.
Aber da, auch da kommt es drauf an, in welcher Region ich lebe, was für Möglichkeiten ich bei meinen Ladeanbietern habe, weil manche Stadtwerke haben recht günstige Tarife für lokale Kunden. Und ja, dann kann ich da vielleicht auch schon mein E-Auto sehr günstig betreiben. Man muss das halt einfach mal grob durchrechnen.
Das klingt gut. Und genau, also die... Steve, was würdest du sagen? Jetzt haben wir über Reichweitenangst gesprochen, die Kosten gesprochen. Was ist denn noch so ein typischer Grund, mit dem die Kunden bei dir im Autohaus sagen, nee, die Elektroauto ist nichts für mich?
Also ich denke, mit einer der typischen Gründe oder sagen wir so Argumente, nennen wir es mal Argumente, weil Gründe sind ja auch, zu dir kann ja auch jemand reinkommen und kann sagen, ja, da vorne passiert ja nichts, da sind ja keine Emotionen da, das ist ja, da ist kein Geräusch und ne? Aber das ist ja kein Argument, sondern es ist ja ein Gefühl. Ein typisches Argument ist halt eben, du hast gerade schon Batteriezertifikate angesprochen, ist die Haltbarkeit des Akkus. Mhm. Auch hier geben ja die Hersteller langjährige Garantien und jetzt neu mit der Euro 7-Norm, die ab kommenden Jahr kommt, wird es ja EU-weit sogar vorgeschrieben, eine Mindestgarantie. Da liegen alle Hersteller mittlerweile schon deutlich drüber, aber vielleicht wird damit das Thema auch nochmal deutlicher an die Kunden transportiert, dass die halt eben einfach auch nochmal ein sichereres Gefühl haben und wissen, ah okay, hier gibt es so lange Garantien. Denn was ich täglich merke ist, vielen ist gar nicht bewusst, dass die Hersteller 7, 8 Jahre oder mehr Garantie auf so einen E-Auto-Akku geben. Und das heißt nicht nur, dass der dann funktioniert, sondern dass der dann teilweise 60, 70 oder 75% seiner Ursprungskapazität nach 8 Jahren noch haben muss.
Und meistens werden diese Zahlen ja sogar übertroffen, habe ich gelesen. Also da gab es jetzt, glaube ich, von BMW auch nach 8 Jahren noch über 80% im Schnitt Batteriegesundheit. Und was wir auch sehen, also du sagst sozusagen Zertifikate, Zertifikate und Garantien in den Fokus stellen beim Verkauf, damit eben diese Sicherheit entsteht. Was ich auch sagen kann von unserer Plattform, die Batteriezertifikate führen zu 20% mehr Leads auf mobile.de. Das ist ja auch eine ganz gute Nachricht. Finde ich.
Das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht für die Händler.
Genau.
Und hier sollten sich einige Händler wirklich, ich sage jetzt mal, diese Zertifikate besorgen und diese entsprechend mit anbieten. Und das schafft ja allein Vertrauen. Du hast eingangs gesagt, viele Leute kennen ja die Zertifikate noch gar nicht. Also selbst wenn ich kein Zertifikat kenne, aber ich klicke mich durch die Bilder durch und ich sehe da, da gibt es ein Zertifikat und da steht was von Akkugesundheit und da steht was von 95 oder 92. 90%, dann kann ich damit sofort etwas anfangen.
Ja.
Und das schafft Vertrauen und das ist wichtig.
Das ist wichtig, das stimmt. Und darum geht's. Und deshalb ist es auch wichtig, dass die politische Richtung vielleicht auch ein bisschen eindeutiger wird. Und deshalb habe ich jetzt meine Knüllerfrage für dich, Steve. Wenn du jetzt Verkehrsminister wärst, ab morgen, also heute kannst du noch Abendbrot essen, einen kurzen Schnaps trinken oder sowas, aber morgen bist du Verkehrsminister, was würdest du tun? Wärst du überhaupt glücklich als Verkehrsminister?
Also aus jetziger Sicht wäre ich absolut glücklich. ich würde natürlich demjenigen, der heute noch Verkehrsminister ist, die Hand schütteln, würde ihn danken für seine großartige Arbeit.
So macht man das?
Ja, natürlich. Und würde dann erstmal, glaube ich, als allererste Tat mit dem betrügerischen Missbrauch rund um die THG-Quote aufräumen, dem Riegel vorschieben. Da wird jetzt in den nächsten Wochen und Monaten noch das ein oder andere Bömmchen platzen, sage ich jetzt mal. Da dürfen sich einige noch interessant die Augen reiben. THG-Quote, kurz zur Erklärung, ist die Treibhausgasminderungsquote, die Mineralölfirmen oder die Inverkehrbringer von emittierenden Stoffen müssen diese Quoten kaufen. kaufen. Und beispielsweise Ladesäulenbetreiber, aber auch Elektroautofahrer können ihre Quoten verkaufen und konnten somit nochmal extra Geld bekommen. Das Ganze wurde ein bisschen mit Biokraftstoffen aus China ad absurdum geführt.
Ah, okay, das hatte ich noch nicht gehört. Okay, interessant. Okay, also das wäre auf jeden Fall eine ganz wichtige Amtshandlung.
Ja, denn die THG-Quote war bei Einführung, gab es da ungefähr jährlich so um die 250, 300 Euro, die man als E-Autofahrer nochmal zusätzlich bekommen konnte. Und das ist eben auch ein vertrauensschaffendes Mittel, sage ich jetzt mal. Es ist kein Fördergeld, sondern man bekommt hier einfach nochmal monetär etwas obendrauf. Das Fahrzeug ist steuerfrei. Ja. Das heißt also, das spielt mit in diese TCO-Rechnung rein. Und das bringt natürlich auch nochmal viele Leute dazu, zu sagen, ach, da gibt es auch nochmal extra Geld. Das ist interessant. Stimmt. Und das war mit ein großer Punkt, ja.
Stimmt, so. Und Verkehrsminister Dumke, gibt es denn noch was dir am Herzen liegen würde, was du in deinem Ministerium jetzt durchsetzen würdest?
Naja, mit Blick darauf, dass das Verkehrsministerium bei den CO2-Grenzwerten in den letzten Jahren halt immer sehr stark gepatzt hat oder eher sogar noch gestiegen ist, wäre mein Fokus definitiv die E-Mobilität. Denn bei der E-Mobilität habe ich die CO2-Emissionen nicht auf meiner Seite. Das ist etwas, was viele nicht auf dem Schirm haben. Denn E-Autos werden ja mit Strom beladen. So. Und der Strom oder die CO2-Emissionen, die bei der Stromerzeugung entstehen, die werden dem Energiesektor angerechnet und nicht dem Verkehrssektor. Das heißt, das Cleverste, was das Verkehrsministerium machen könnte, wäre eigentlich verstärkt auf E-Autos zu setzen, weil die gehen mit
Netto
Null.
Dann haben die anderen die Probleme.
Richtig, ganz genau. Selbst wenn und vor allen Dingen, es gibt ja auch in der EU ganz klare Richtlinien, wie viel Emissionen unser Strom ausstoßen darf. Mhm. Ja, und diese Grenzwerte sinken ja von Jahr zu Jahr. Und je mehr E-Autos in den Markt reinkommen, dann müssen sich diese Emissionen oder diese Stromerzeuger sozusagen über mehr Autos aufteilen. Und das würde wiederum im Umkehrschluss bedeuten, unser Strom wird pro Auto grüner und grüner und grüner. Mhm. Das heißt also eigentlich eine Win-Win-Situation und ein bisschen Kopfschmerzen für die Energiebranche. Aber die kann das, glaube ich, verkraften.
Und man muss ja auch sagen, die Energiebranche, da hatte ich auch mal Zahlen gesehen von 1980 bis eben in die 20er Jahre jetzt, wie sich die CO2-Werte entwickelt haben oder die Treibhausgase waren das, glaube ich, über die verschiedenen Industriezweige. Und beim Verkehr, das war so eine richtig standhafte Säule, wo eigentlich nichts passiert ist, außer in der Corona-Zeit, während alle anderen Industrien eben wirklich auch deutlich, auch die Energiewirtschaft nach unten gegangen ist. Ich glaube, wir hatten jetzt im Sommer auch mal, gab es eine Schlagzeile in Deutschland, waren, weiß ich nicht, über 60% aus erneuerbaren Energien. Das ist natürlich auch ein Jahreszeitenphänomen, aber nichtsdestotrotz, also da passiert ja ganz viel Entwicklung, was dazu beiträgt, dass diese E-Autos, das wird ja auch manchmal angezweifelt, aber auch wirklich immer, immer umweltfreundlicher werden.
Naja, nicht nur das, sondern wenn wir den direkten Vergleich zum Verbrenner zum Beispiel ziehen, ein Verbrenner ist egal, ob du mit 5 Liter, 9 Liter oder 15 Liter fährst, es reglementiert niemand. Das heißt also, du kannst zukünftig in den nächsten 10 Jahren so viel Emissionen ausstoßen, wie du möchtest. Es gibt kein Limit. Mhm. Ja? Und beim E-Auto gibt es aber dieses Limit, und zwar über den Strom, über den Energiesektor.
Stimmt.
Ja? Und das heißt, dass E-Auto wird perspektivisch immer sauberer, egal was da irgendjemand behauptet. Man kann natürlich jetzt den Strommix sehen, und da hast du vollkommen recht, da sind wir über 60% erneuerbare Energienanteil. Aber schauen wir in die Zukunft, dann wissen wir, wir haben jetzt 2025 und Deutschland will, was waren es, 2055 ist Europa und 2045 ist Deutschland, CO2-neutral sein. Das heißt also, in den nächsten 10 Jahren, da wird es dann halt eben sauber betrieben.
Und das geht nur mit dem Verkehrssektor, und das geht auch nur mit dem Handel, der ganz viele Unsicherheiten, die mit der neuen Technologie zu tun haben, nimmt und auch begeistert für E-Autos. Ich bin begeistert, ich bin seit kurzem E-Autofahrer und bin ganz verliebt in meinen Hopsis. So heißt er. Genau. Super. Also, das heißt, Fokus auf E-Mobilität als Verkehrsminister und Aufräumen bei den THG-Quoten, das sind schon mal zwei ganz wesentliche Maßnahmen. Wenn du jetzt in die Zukunft guckst, Steve, was ist denn deine Prognose für das Jahr 2025? Worauf freust du dich? Was macht dir vielleicht Sorge? Aber eigentlich am wichtigsten, was macht dir Hoffnung? Denn wir wollen ja immer hoffnungsfroh in die Zukunft blicken.
Ich glaube, ich bin der Einzige in Deutschland, der sagt, ich bin froh, dass ab 2025 dann die Euro 7 kommt als Abgasnorm. Nein, das ist Spaß beiseite. Ja, sie bringt nämlich viele Chancen. Denn das bedeutet, dass die Hersteller noch stärker unter Druck sind, was die CO2-Grenzwerte betrifft. Und damit einhergehend kommen endlich die ganzen Kleinwagen oder Kleinstwagen im Elektrobereich. Das heißt, also wirklich Fahrzeuge so um die 20.000 bis 30.000 Euro im Neuwagenbereich, die werden auch nochmal den Gebrauchtwagenmarkt ordentlich unter Druck setzen. Und dann werden wir hoffentlich endlich bezahlbare, kleine, kompakte, aber auch günstige Gebrauchte entsprechend finden auf dem Markt. Und das macht mir Hoffnung.
Das finde ich schön. Zugänglichkeit sozusagen zu dieser neuen Technologie für mehr Menschen. Und das ist auf jeden Fall was Gutes. Das finde ich richtig schön. Jetzt noch eine Frage zum Abschluss. Und zwar, wenn wir uns jetzt in einem Jahr wieder treffen, Steve, hier an diesem Tisch, in unserem schönen Studio, in unserer kleinen Höhle, worüber sprechen wir dann? Was meinst du?
Wenn wir uns hier in einem Jahr wieder treffen, dann denke ich, dann sprechen wir darüber, dass sich E-Autos wieder einer größeren Beliebtheit erfreut haben, dass wir eher Herausforderungen haben bei der wohnortnahen Ladeinfrastruktur. Und wir werden darüber sprechen, wie sich die Politik gerade wieder das Maul zerreißt, weil sie mitten im Wahlkampf sind. Stimmt. Und jeder natürlich auch, die Verbrennerfans, die Diesel-Dieters, die Benzin-Bennos, alle halt natürlich auch abholen möchte und nicht verprellen möchte. Und ich denke, das wird auch nochmal interessant werden.
Stimmt, das könnte nächstes Jahr um die Zeit sein, wenn nicht sogar schon vorher. Wir werden sehen. Wir werden auch einen neuen goldenen Batteriegewinner haben. Aber Steve, du darfst trotzdem kommen, das ist ja klar.
Ich stehe auch wieder zur Wahl.
Das ist super. Ich fand unser Gespräch richtig inspirierend. Ich habe ganz viel gelernt, was ich noch nicht wusste, obwohl ich eigentlich auch ein Fan von Elektromobilität bin. Du hast mir bei vielen wieder die Augen geöffnet und es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Und deshalb freue ich mich drauf, dich wiederzusehen. Und zwar als nächstes bei der Moor-Konferenz. Da sehen wir uns wieder. Am 13. und 14. November hier in Berlin, am 13. in einem kleinen exklusiven Kreis, da machst du einen Workshop.
Richtig, zusammen mit Stefan Möller von Nextmove und Uwe Kröger von Tesla kaufen, werden wir speziell über das Thema gebrauchte E-Autos kaufen und verkaufen sprechen, ja.
Das ist super und da gibt es ganz viele Interaktionsmöglichkeiten mit euch. Und dann bist du am nächsten Tag, am 14.11., bist du auf unserer sogenannten Community Stage in einem Panel und stehst nochmal Rede und Antwort. Und da freue ich mich auch drauf.
Da freue ich mich auch sehr drauf und auch fernab dieser Community Stage auch natürlich auf diesem Event Leute kennenlernen, mit Leuten in Kontakt treten, denn du hast immer wieder angesprochen, dass ich so schöne, viele, einfache Beispiele habe und ich kann dir sagen, wo habe ich die her? Die habe ich aus der Community. Denn ich unterhalte mich mit den Leuten und die bringen mir ja diese Beispiele und diese nehme ich dann halt natürlich im Alltag, im Gespräch mit meinen Kunden.
Das ist sehr toll. Auch eine Liebeserklärung an deine Community und an das Community-Betreiben sozusagen. Das finde ich richtig schön. Das ist uns ganz wichtig hier mit unserem Podcast, aber auch auf der Moor-Konferenz. Und ich freue mich, dich da zu sehen und viele andere tolle Händler.
Ich freue mich auch.
Dankeschön, Steve.
ich danke auch, dass ich hier sein durfte. Und ich trage dann schon meinen Terminkalender ein für in einem Jahr. Ne?
Ja, so machen spätestens. Wir das. Das halten wir jetzt einfach direkt fest. Okay. Wir machen einen Regeltermin draus. Wiederholung einmal jährlich. Let's go! Goodbye.